Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Arbeitnehmereigenschaft, Selbstständigkeit und Plattformbeschäftigung. Wann gilt jemand als Arbeitnehmer und wann nicht? Dr. Marc Spielberger, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht, beleuchtet das Thema in seinem Vortrag beim 21. Kongress Arbeitsrecht. Sie möchten mehr dazu erfahren? Jetzt anmelden unter kongress-arbeitsrecht.de. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Das Arbeitszeitgesetz abschaffen, die Teilzeit einschränken. Wie realistisch ist das Ganze eigentlich? Bundeskanzler Friedrich Merz würde gerne das Arbeitszeitgesetz streichen, unter der Voraussetzung, er müsste sich für ein Regelwerk entscheiden. Und die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU legt nach und will das Recht auf Teilzeit beschränken, um die sogenannte Lifestyle-Teilzeit zu bekämpfen. Hinter diesen zugegebenermaßen zugespitzten Aussagen steckt der Wunsch nach mehr Flexibilität und Bürokratieabbau. Wie steht es um die entsprechenden Regelungen in Deutschland? Lieber Dr. Lellay, was halten Sie von den Formulierungen und Vorschlägen, die dieser Tage im politischen Betrieb kursieren? Jetzt bin ich auch gespannt, was Sie sich herausgreifen.
Ich denke, wir haben es hier mit öffentlichkeitswirksamen Aussagen zu tun von Spitzenpolitikern und die haben ja dann das Zeug und das tun sie dann ja auch, das Zeug auf die Schlagzeilen ist zu schaffen von großen deutschen Boulevardmedien, die grinsen einen dann an, wenn man an der Tankstelle mal an den Zeitungsstätten vorbeigeht. Und das Ganze ist ja in dem Sinn nicht neu, sondern es wird immer wieder diskutiert. Arbeitszeitgesetz, Teilzeitgesetz, das sind Diskussionspunkte schon seit längerer Zeit. Ich halte das ein bisschen für unsachlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da werden auch teilweise Sachen miteinander vermischt. Da werden wir auch gleich noch darauf eingehen. Was man festhalten kann, ist, dass das Arbeitszeitgesetz ja schon seit längerem Zeit in der Kritik, in Anführungszeichen der konstruktiven Kritik steht und da Reformbedarf gesehen wird.
Ja, und wir greifen das Ganze natürlich sehr dankbar auf und wir sind uns auch alle einig, dass das Arbeitszeitgesetz als solches natürlich nicht abgeschafft werden soll. Und ich glaube, das meinte Friedrich Merz auch in der Form nicht. Wo wir uns aber einig sind, ist, wie Sie schon angedeutet haben, dass Reformbedarf besteht in Sachen Arbeitszeit. Was sollten wir jetzt zuerst angehen?
Ja, der Reformbedarf, der besteht und das hört man, finde ich, und das merkt man ja auch schon, finde ich, daran, wie relativ kleinlaut die Verteidiger des aktuellen Status quo des Arbeitszeitgesetzes sich ja verhalten. Der Reformbedarf ist da und das liegt einfach auch darin, dass das Arbeitszeitgesetz selber in seiner aktuellen Fassung ein Produkt des vorigen Jahrhunderts ist, also mit anderen Worten ein Produkt, das vor flächendeckender Digitalisierung und auch mobiler Arbeit geschaffen worden ist, sich nicht angepasst hat. Und da gibt es Dinge wie starre Höchstarbeitszeiten und so weiter und so weiter, die also dafür einen Reformbedarf sehr stark sprechen. Und wohlgemerkt, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Krabbel, ist es sicherlich auch nicht so zu verstehen, dass man das Gesetz ganz abschafft. Aber über Änderungen, auch tiefgreifende Änderungen des Gesetzes, wird ja schon länger nachgedacht.
Ja, das ist in der Tat so. Und man fragt sich, warum eigentlich nichts oder so wenig passiert. Inwiefern sind wir denn zumindest durch europäische Vorgaben eingeschränkt, beziehungsweise welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt schon ganz konkret?
Das ist eine interessante Konstellation, die Sie da ansprechen, Herr Krabbel. Es ist nämlich ja so, dass die europäischen Vorgaben ganz anders, als man das manchmal sich so merkt. Häufig ist es ja so, auch manchmal auch zu Unrecht, dass gesagt wird, naja, da kommt zu viel Regulierung aus Europa, aus dem EU-Europa auf uns zu und da müssten wir uns dagegen in Anführungszeichen wehren mit Bürokratievermeidung und so weiter und so weiter. Und beim Arbeitszeitgesetz oder den Richtlinien, den Richtwerten, den Schranken des Arbeitszeitrechts ist es ja an sich genau umgekehrt. Da gibt es nämlich eine europäische Arbeitszeitrichtlinie. Das ist die Richtlinie 2003/88 EG und die gibt zwingende Mindeststandards vor. Allerdings sind die viel in Anführungszeichen liberaler, als das wir in Deutschland im Arbeitszeitgesetz haben. Da ist nämlich zum Beispiel die Rede von einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden, den 11 Stunden zusammenhängende Ruhezeit, Mindestruhezeit, das kennen wir aus dem Arbeitszeitgesetz, und die wöchentliche Ruhezeit von 24 zusammenhängenden Stunden. Das sind also alles Dinge, die die Arbeitszeitrichtlinie der EU vorgibt. Und daran sieht man ja schon, dass es da Spielraum auch für Reform des Arbeitszeitgesetzes gäbe.
Ja eben, also es gibt die Möglichkeit. Die Frage ist nur, warum passiert da nichts? Vielleicht werfen wir mal einen Blick auf unsere Nachbarländer. Wie ist das dort ausgestaltet?
Das sind auch EU-Nachbarländer. Wenn man zum Beispiel mal schaut, so nach Westen, in die Niederlande, da gibt es flexible Arbeitszeitmodelle, die sind, und das ist auch ein bisschen anders als in Deutschland vielleicht, vor allen Dingen durch Tarifverträge und betriebliche Vereinbarungen geprägt. Österreich aber auch, da gibt es mittlerweile seit einigen Jahren die Möglichkeit, freiwillig einen 12-Stunden-Tag zu vereinbaren. Das wäre so auch in Deutschland, wäre das ja rechtlich unmöglich, das ginge gar nicht. Es gibt auch Gegenbeispiele, das ist dann Frankreich. Frankreich ist ja nicht bekannt als das Land der Deregulierer. Die haben eine starre 35-Stunden-Woche, also da müsste man sich vielleicht nicht unbedingt dran orientieren.
Ja, und solange sich nichts tut, wie flexibel könnten denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Einvernehmen derzeit in Deutschland sein? Welchen Rahmen sieht der Gesetzgeber beispielsweise bei der, das sind ja die Streitpunkte letztlich, Höchstarbeitszeit, den Ruhezeiten, den Pausen und vor allem auch der Nachtarbeit vor?
Der gesetzliche Rahmen ist durch das Arbeitszeitgesetz strikt vorgegeben. Da darf ja auch außer den gesetzlichen Öffnungsklauseln nicht abgewichen werden. Das ist zwingendes Recht. Ausgangslage ist immer der 8-Stunden-Werktag. Da kann eine Verlängerung auf 10 Stunden möglich sein, wenn es einen Ausgleich gibt innerhalb von 6 Monaten im Durchschnitt. Da müssen dann wieder 8 Stunden erreicht werden. Das heißt also, hier kann man über eine gewisse Zeit über einen 10-Stunden-Tag sprechen. Es gibt Vorgaben für die Pausen, die Ruhezeiten. Die Ruhepausen, die sind abhängig von der Arbeitszeit, 30 Minuten nach 6 bis 9 Stunden und über 9 Stunden 45 Minuten. Und dann gibt es die Ruhezeit, das sind die berühmten 11 Stunden ununterbrochene Ruhe nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit. Nachtarbeit gibt es auch noch, das darf nur grundsätzlich 8 Stunden passieren. Also es gibt ein engmaschiges Regelsystem, was da im Arbeitszeitgesetz vorgegeben ist. Allerdings, fairerweise muss man sagen, darauf weisen ja auch zum Beispiel Gewerkschaften gerne hin, es gibt auch erheblichen Flexibilisierungsoptionen im Gesetz. Die sind allerdings fast nur umsetzbar durch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge.
Ja, und dann gab es große Aufregung vor einigen Jahren, denn das Ganze ist ja nichts ohne eine Aufzeichnung. Ich muss ja wissen, wie viel ich meine Mitarbeiter arbeiten lasse, beziehungsweise wie viel diese gearbeitet haben. Wie kommt denn die Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit in der Praxis an? Eine gesetzliche Regelung nach der EuGH und der BAG-Entscheidung aus den Jahren 2019 und 2022, also es ist wirklich schon eine Weile her, lässt ja weiter auf sich warten.
Die lässt weiter auf sich warten und ich gebe die Prognose ab, Herr Grabbel, dass die auch weiter auf sich warten lassen wird. Da bin ich mir fast sicher, dass da erstmal gar nichts passieren wird, weil sich die Praxis viel zu gut in dem jetzigen Zustand, in dem jetzigen Zwischenzustand, dem Zustand der Verunsicherung, so sagen das ja manche, auch eingerichtet hat. Das klingt jetzt ein bisschen kontraintuitiv. Es ist aber so, wenn man sich nämlich mal überlegt, es hat ja die EuGH-Rechtsprechung gegeben, wie Sie richtig sagen, dann hat es das BAG-Urteil gegeben 2022, wo ja ganz klar gesagt wird, es gibt diese gesetzliche Pflicht der Arbeitszeiterfassung. BAG hat das dann abgeleitet aus dem Arbeitsschutzgesetz. Das ist auch sehr, sehr stark kritisiert worden. Teilweise ist es ja so in die Nähe der Rechtsbeugung gerückt worden. Aber in der Praxis hat sich nichts getan. Warum hat sich nichts getan? Weil es keine Sanktionen gibt und auch so etwas wie eventuelles Einbauen in Prozesskonstellationen könnte man sich ja überlegen, ob das vielleicht eine Auswirkung haben könnte auf die Darlegungs-, Beweislast, den Überstundenprozessen. Alles das hat es ja nicht gegeben. Das heißt also, nach wie vor stehen wir hier vor dieser in Anführungszeichen Situation der Verunsicherung, wo es zwar die Vorgaben gibt, die Gerichte vor allen Dingen ja formuliert haben, aber die Praxis abwartet. Und so wird auch beraten. Es wird nämlich genauso beraten, dass gesagt wird, wartet erstmal ab, bis das Gesetz kommt.
Ja, das klingt so, als hätten sich alle eingerichtet. Provokant könnte ich dann natürlich auch fragen, die Vertrauensarbeitszeit, die immer so als Teufel an die Wand gemalt wurde, ist also dann auch kein Problem nach der derzeitigen Rechtslage?
Ja, ich bin da, Herr Grabbel, kein Freund des Teufels an die Wand malen, wie Sie richtig sagen. Es ist dann tatsächlich ja der Teufel, der an die Wand gemalt wurde, der hieß ja dann, die Vertrauensarbeitszeit ist tot. Da müssen wir so ein bisschen Demokraten, diese dramatischen Formulierungen kommen da, nicht? Die Vertrauensarbeitszeit ist tot. Das ist meiner Meinung nach aber nicht richtig. Die muss nämlich nur neu gedacht werden, denn die Vertrauensarbeitszeit bedeutet ja nicht, dass Arbeitszeit nicht erfasst wird, beziehungsweise dass, wenn man Arbeitszeit erfassen muss, es keine Vertrauensarbeitszeit mehr gibt. Was ist Vertrauensarbeitszeit? Wenn sie ernst genommen wird, ist ja nicht mehr und nicht weniger, dass die Arbeitgeberin auf die ständige Kontrolle der Arbeitszeit verzichtet und möglicherweise den Arbeitnehmern eine Souveränität über die eigene Arbeitszeitgestaltung innerhalb einer vertraglichen Regelung einräumt. Und das kann man ja auch delegieren. Da gibt es mittlerweile Apps dazu. Das kann man aber auch ganz oldschool auf einem Blatt Papier tun oder etwas in der Mitte in einer Excel-Tabelle. Stichproben können da auch kontrolliert werden, wenn man das will. Das heißt also, Vertrauensarbeitszeit kann man selbstverständlich noch tun. Und übrigens, dieser Gesetzentwurf, den es ja gegeben hat zur Arbeitszeiterfassung, der hat das ja auch ausdrücklich vorgesehen. Also niemand will die Vertrauensarbeitszeit töten.
Ja, und jetzt hätte ich fast gesagt, kommen wir zum Gossip, aber das Wort ist ein anderes. Lifestyle wurde hier benutzt. Heiß diskutiert wird die Teilzeit. Kommen wir zunächst mal zu den Fakten, ganz nüchtern. Wie sieht denn die Rechtslage derzeit aus?
Die Rechtslage ist eindeutig. Es gibt ein Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das regelt einen Anspruch, einen grundsätzlichen Anspruch. Der ist von ein paar Voraussetzungen abhängig. Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Auf Teilzeit, und das ist ein Ansatz, der letztendlich darauf zielt, Arbeitszeitvolumina umzuverteilen. Nicht? Da wird also gesagt, wenn wir mehr Menschen nur weniger arbeiten lassen, dann können insgesamt dann mehr Menschen auch arbeiten. Das ist die berühmte Kuchentheorie. Da werden also die Stücke des Kuchens werden anders portioniert und dadurch möglicherweise Arbeitsplätze auch geschaffen. Das ist ja gesagt worden. Und dann, das ist meiner Meinung nach aber auch ein wichtiger Punkt und deswegen trifft dieses Lifestyle-Teilzeit überhaupt nicht richtig zu. Das dient ja auch der Vereinbarkeit zum Beispiel von Familie und Beruf.
Ja, also vermutlich ein bisschen vorbei an der Wirklichkeit. Aber gehen wir mal weiter die nüchternen Fakten durch. Welche Voraussetzungen müssen für ein Teilzeitbegehren vorliegen und wann kann man als Arbeitgeber das Ganze ablehnen?
Man kann gut reingucken in § 8 TZBFG, also Teilzeit- und Befristungsgesetz. Da gibt es eine Wartezeit für die Teilzeit und dann gibt es auch einen Schwellenwert. Das sind nämlich 15 Arbeitnehmer, die dann beschäftigt werden müssen in der Regel, um einen solchen Teilzeitanspruch begründen zu können. Also dann kann man das geltend machen. Und bewusst so gestaltet, dann übrigens auch von der Rechtsprechung so weiterverfolgt, ist es so, dass die Arbeitgeberin den Teilzeitanspruch bzw. das Teilzeitbegehren nur ablehnen kann, wenn betriebliche Gründe vorliegen. Da gibt es dann auch Beispiele, sowas wie wesentliche Beeinträchtigung der Organisation und des Arbeitsablaufs. Und wenn man sich die Rechtsprechung anguckt, die gibt es ja mittlerweile schon jahrelang, dann ist es sehr schwer, solche Teilzeitbegehren abzulehnen. Und das ist, ob einem das nun gefällt oder nicht, mit der Intention des Gesetzes richtig begründet. Denn das Gesetz sagt ja von sich selber, ich will Teilzeit ermöglichen und ich will kein Gesetz sein, was der Verhinderung von Teilzeit dient. Das heißt also, hier ist die gesetzliche Zielrichtung klar weiterverfolgt worden.
Ja, und in eine ähnliche Richtung geht dann die nächste Frage. Denn die größte Falle, die sich für Arbeitgeber stellt, können Sie ja gleich mal erläutern. Worauf müssen denn Arbeitgeber achten, insbesondere bei Anträgen auf Teilzeit? Also ich denke da an Fristen.
Ja, die Fristen spielen eine große Rolle und vor allen Dingen spielt da daran anknüpfend eine große Rolle, dass das Gesetz ja regelt, dass wenn Arbeitgeberin nicht fristgemäß auf Teilzeitbegehren reagiert, die Teilzeit wie beantragt genommen werden darf. Da tritt also eine gesetzliche Fiktion ein, um das mal so ein bisschen untechnisch zu sagen. Der Arbeitnehmer muss einen Antrag stellen, 3 Monate vor Beginn der gewünschten Teilzeit. Und die Arbeitgeberin ist dann eine einmonatige Frist gebunden, muss also hier diese einmalige Frist wahren vor Beginn der Teilzeit, das abzulehnen. Und wenn das nicht passiert, wenn also nicht fristgemäß abgelehnt wird, dann gilt etwas salopp gesagt die Teilzeit automatisch als genehmigt. Und zwar zu den vom Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin gewünschten Konditionen, also Verteilung der Arbeitszeit, Wochenarbeitsstunden, was da dazugehört. Und das ist natürlich schon eine Falle, in die Arbeitgeber besser nicht tappen sollten.
Jetzt habe ich vor kurzem ein Urteil gelesen, wo ein Pilot Teilzeit beantragt hatte. Der Arbeitgeber hatte sich gewehrt dagegen. Da ging es darum, dass er seine Arbeitszeit, ich glaube, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, aber auf 88% reduzieren wollte, mit dem Ziel, dass er im Sommer zur Urlaubssperrezeit und zur Weihnachtszeit nicht mehr arbeiten musste. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgegangen ist. Vielleicht wissen Sie es. Die Frage, die sich daran aber anschließt, ist, sind denn den Teilzeitmodellen Grenzen gesetzt oder können die Vertragsparteien hier frei und flexibel agieren?
Sie sprechen das absolut zu Recht an, Herr Krabbel. Das ist auch immer wieder ein Vorwurf gewesen gegen das Teilzeitgesetz, gegen das Teilzeit- und Befristungsgesetz, dass es ein Missbrauchspotenzial hat. Dass es teilweise, das gab es auch immer wieder über die Jahre, auch benutzt wurde von Arbeitnehmervertretern, um den Einstieg in den Ausstieg einzustielen. Das heißt, man stellt dann Teilzeitbegehren, von denen man schon weiß, dass die Arbeitgeberin das nicht akzeptieren kann aufgrund ihrer Betriebsorganisation und versucht darüber dann möglicherweise eine Abfindungsforderung, auch eine ganz gute Abfindungsforderung zu realisieren. Das gibt's immer wieder und auch dieser Fall mit dem Piloten, der geht ja in die Richtung, das ist immer unter diesem großen, dieser großen Überschrift des Missbrauchspotenzial. Das sind aus meiner Sicht aber Einzelfälle und grundsätzlich sind die Parteien ja frei. Der Arbeitnehmer äußert den Wunsch, der Arbeitszeitreduzierung und der Verteilung der Arbeitszeit. Und da kann die Arbeitgeberin dann aus ganz bestimmten Gründen von der Rechtsprechung ausgestaltet widersprechen. Ich kenne das so, dass in den allermeisten Fällen das wirklich auch unproblematisch ist. Das heißt, diese Missbrauchsfälle, die es sicherlich gibt, die sind auf keinen Fall die Regel. Und in vielen Unternehmen, gerade größeren Unternehmen, ist das eine wirkliche Routine. Das kann etwas anderes sein in kleinen Unternehmen. Da gibt es ja auch einen Schwellenwert, weil man da teilweise mit anderer Personaldecke arbeitet. Das ist aber dann eher eine Frage der Personalplanung als eine Frage von Teilzeit ja oder nein.
Ja, dann sehen Sie vermutlich nicht so großen Anpassungsbedarf wie beim Arbeitszeitgesetz, was die bestehenden Regelungen angeht. Was halten Sie von der derzeitigen Diskussion zu diesem Thema?
Ja, ich halte da den Anpassungsbedarf oder Änderungsbedarf, wenn wir jetzt über den Teilzeitanspruch sprechen, nicht für sehr groß, was man tun könnte. Man könnte das vielleicht ein bisschen konkretisieren, aber mittlerweile, denke ich, leben die Betriebe, die Unternehmen sehr, sehr gut mit dem Teilzeitanspruch. Was meiner Meinung nach etwas eigenartig geworden ist, dass dann ja auch so bestimmte andere Arten der Teilzeit eingeführt worden sind, sowas wie Brückenteilzeit. Und das geht dann meiner Meinung nach schon, das schießt übers Ziel hinaus, hat sich in der Praxis ja auch nicht durchgesetzt. Also man sollte jetzt nicht fast schon ein bisschen so inkonsequent auf dem Weg weiterlaufen und sagen, ja, wir brauchen auch noch mehr Teilzeit, da muss mehr kommen. Das brauchen wir sicherlich nicht. Aber der Status quo, der ist aus meiner Sicht wirklich in Ordnung.
Ja, zum Abschluss habe ich so ein bisschen vermisst, vielleicht habe ich es auch überlesen. Fehlt mir die Diskussion zur Befristung. Die stehen ja üblicherweise auch auf dem Prüfstand, wenn man dieses Thema anreißt. Halten Sie das für sinnvoll?
Das ist auch ein altes Thema, inwieweit man Arbeitsverhältnisse nun befristen darf oder nicht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier unterscheiden zwischen der sachgrundlosen und der Sachgrundbefristung. Dann ist es ein großes Thema, ob das tatsächlich ein Weg in den Arbeitsmarkt bedeutet, nicht? Dass also befristete Arbeitsverhältnisse, die will ja niemand als Regelfall haben, aber dass die dann möglicherweise ein Einstieg sein können. Das ist teilweise auch so. Ich glaube, da wird dann manchmal aus der Mücke ein Elefant gemacht. Das sind keine richtigen, wirklich weltbewegenden Themen. Also wenn man das vergleicht mit dem, was Arbeitszeit bedeutet für eine Wirtschaft. Und interessanterweise ist es ja so, dass die überwiegende Zahl heutzutage der befristeten Arbeitsverhältnisse, die gibt es ja im öffentlichen Dienst. Und die sind deswegen so, weil da eben das Geld knapp ist und man sich da im Grunde genommen von einer Befristung zur nächsten dann hangelt, in der Hoffnung, dann auch wieder entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu haben. Aber das zeigt ja schon, dass das an sich gar nicht so an den Maßstäben der freien Wirtschaft gemessen wird. Deswegen glaube ich nicht, dass wir hier einen wirklichen tiefgreifenden Reform- oder Änderungsbedarf haben.
Ja, dann können wir zum Schluss vielleicht sagen, die Aussagen sind, wenn man sie isoliert betrachtet, übers Ziel hinausgeschossen. Aber, und das ist ja das, was vermutlich dann doch wiederum das Ziel war, im Kontext betrachtet macht es schon Sinn, über die eine oder andere Regelung einmal nachzudenken. Vielen Dank, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Während eines Kündigungsschutzprozesses können zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusätzliche Spannungen bis hin zu einer Zerrüttung entstehen, die eine weitere sinnvolle Zusammenarbeit im Arbeitsverhältnis unmöglich machen. In diesen Fällen kann ein Auflösungsantrag sinnvoll sein. In unserem Online-Seminar werden die rechtlichen Grundlagen, typische Situationen sowie Chancen und Risiken eines Auflösungsantrags dargestellt, insbesondere bei verhärteten Fronten im Kündigungsschutzverfahren. Weitere Infos in den Shownotes.